Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von Osma Trocknersysteme. Trockene Einsatzbekleidung, Stiefel und Handschuhe für herausfordernde Einsätze. www.osma.at.
Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und das ist eine ganz besondere Episode. Eine der größten Naturkatastrophen, die Österreich jemals erlebt hat. In vielen Orten ein Jahrhunderthochwasser. Am Wienfluss spricht man sogar von einem tausendjährlichen Hochwasser. Hotspot war Niederösterreich. 82.000 Einsatzkräfte sind ausgerückt, davon 55.000 Feuerwehrleute mit über 5.000 Feuerwehrfahrzeugen. Katastrophenhilfsdienste aus ganz Österreich sind zur Unterstützung angerückt. Und was die Einsatzkräfte erlebt haben, das hört ihr in dieser Folge. Wir schalten gleich zu mehreren Feuerwehren. Es geht um Evakuierungen mit dem Amphibienfahrzeug Hägglund, um einen Feuerwehrkommandanten, der ein überflutetes Feuerwehrhaus verlassen muss. Und wir hören Katastrophenzüge aus den Bundesländern. Bevor wir in die Erlebnisse eintauchen, schauen wir uns noch an, wie es eigentlich zu diesen unfassbaren Regenmengen gekommen ist. Dazu ist einer der bekanntesten Wetterexperten Österreichs bei mir, Ö3 und ORF-Meteorologe Sigi Fink. Sigi, es freut mich sehr, dass du die Wetterlage für uns einordnest. Was haben wir da genau erlebt? Wie ist es zu diesen Regenmassen gekommen?
Also da hat sich einmal, grundsätzlich muss man sagen, wir hatten ja diese Hitze, die ungewöhnlich lange Hitze im Osten Österreichs, fast bis zu 4 Wochen hindurch Hitze an manchen Wetterstationen, vor allem dann im Weinviertel oder auch im Seewinkel, auch im Großraum Wien und eben auch in Tulln hat es ziemlich lange gedauert. Es gab extrem viele Tropennächte und da war sehr viel Energie in der Luft. Dann war das Meer sehr energiegeladen, also vor allem eben das Mittelmeer, nicht nur das Schwarze Meer. Das war sowohl eben zusammen mit dem Mittelmeer ziemlich warm, um 4 bis 5 Grad, was immer noch über dem Durchschnitt für die Jahreszeit. Da hatten wir ja im Sommer Temperaturen zeitweise von 30 Grad. Und das alles hat eben dazu geführt, dass eben viel Energie, potenzielle Energie vorhanden war, die dann frei wird, wenn es einmal zu einem Tief kommt. Das heißt, das Tief, das dann normalerweise entsteht, würde eventuell weniger stark ausfallen. Jetzt war es eben aber so, dass wir schon im Laufe des Sommers gesagt haben, puh, das Meer ist viel zu warm, das wird spannend dann für den Herbst, wenn einmal ein Kaltluftausbruch kommt. Und dann ist es eben auch leider so gekommen, Anfang September hat sich da die kalte Luft mit einer Kaltfront am Weg nach Mitteleuropa gemacht, die ist eben polaren Ursprungs gewesen und die hat dann voll den Alpenraum erfasst. Zunächst hat es einmal geregnet, dann hat es weit runter geschneit. Also innerhalb weniger Tage hat es einen Temperatursturz von 20 Grad und mehr gegeben und schlussendlich, wie dann die Niederschläge stärker geworden sind, hat dann die Schneefallgrenze auch weit runter schaffen können. Zum Beispiel in Hall bei Admont in der Steiermark lag sogar kurz mal eine Schneedecke von 5 Zentimetern. Hall bei Admont liegt in etwa 640 Metern Höhe. Also das war schon spannend, das Ganze zu sehen. Und was jetzt noch dazu kommt, es war dieses Tief, das eben außergewöhnlich war, weil wir haben alle paar Jahre mal so eine 5B-Wetterlage, wenn nicht vielleicht in abgeschwächter Form alle Jahre oder alle 1-2 Jahre mal. Aber dieses Tief war dann besonders kräftig. Es ist zuerst einmal in Genua entstanden oder über Genua, dann ist es weitergezogen zur Adria, dann ist es weitergezogen in Richtung Slowakei und Ungarn und hat dann auch in Richtung Tschechien und Polen kurz mal Halt gemacht, bevor es dann wieder zurück an die Adria gekommen ist. Und da hat es dann eben, wie es am Weg in Richtung Polen war, sehr, sehr feuchte Luft mitgenommen von der Adria, die dann durch die Drehung des Windes von Süd auf Nord sich einmal richtig gegen die Berge ausgepresst hat, wie eine Zitrone. Also da ist dann das ganze Wasser, das da in der Luft war, rausgedrückt worden, zusammen eben mit dem starken bestürmischen Wind. Also es haben viele Wetterfaktoren da zusammengespielt. Zuerst war es ja zu warm, es gab viel Energie, dann kam eben dieser polare Kaltluftausbruch mit sehr kalter Luft und in der Höhe hat es dann eben begonnen runterzuschneien Und dann ist durch die Drehung des Tiefs, also zuerst einmal von Genua über die Adria in Richtung Tschechien, zusammen mit dem stürmischen Wind von Norden her diese nach Norden transportierte feuchte Luft reingedrückt worden. Also retrograd wieder zurückgekommen und hat sich gegen die Berge Niederösterreichs, der Steiermark und Oberösterreichs sowie eben im Wienerwald richtig ausgeschüttet und ausgeschneit anfangs noch. Aber dann ist die Schneefallgrenze noch zusätzlich von Osten her in Richtung Gipfelniveau gestiegen. Das heißt, das Wasser, das dann vom Himmel gekommen ist, wurde nicht mehr in Form von Schnee gebunden. Ich sage mal, bei diesem Event, es gibt zwei Faktoren, die dem Ganzen ein bisschen positiv zu sehen sind, weil einerseits hat es in Bayern nicht flächendeckend geschüttet, wie bei uns in Österreich, im Norden Österreichs, also keine extremen Mengen flächendeckend, nur etwa im Berchtesgadener Land oder an der Grenze zum Innviertel. Also das war mal eine positive Nachricht für die Donau, was das Donauhochwasser betrifft, weil da hat es dann stromaufwärts weniger Wasserzufuhr von den Zubringern gegeben und eben vom Regen. Das zweite war eben die tief angesetzte Schneefallgrenze zu Beginn. Da wurde eben sehr viel Wasser gebunden. Also wenn diese zwei Faktoren nicht gewesen wären, dann hätte das Ganze noch viel schlimmer ausfallen können.
Okay.
Und da hat es auch in kurzer Zeit extrem viel geregnet. Also vom 12. bis zum 16. September sind da verbreitet im Norden und Osten Österreichs 100 bis 200 Milliliter oder Liter Regen pro Quadratmeter, das ist ja dasselbe, zusammengekommen und stellenweise sogar über 400 Liter.
Mhm. Wie viel regnet das da normalerweise?
Normalerweise so um die 80 Liter in etwa. Also es hat in diesem Zeitraum innerhalb von 5 Tagen die 2 bis 5 Mal so große Regenmenge wie normalerweise im ganzen September vom Himmel geregnet. Also und das eben flächendeckend. Also das alles zusammen hat eben auch dazu geführt, dass dann auch das Grundwasser deutlich angestiegen ist.
Sigi Fink, vielen, vielen Dank für die Einordnung der Wetterlage. Das hilft uns sehr im Verständnis für den Gesamteinsatz. Wir springen jetzt gleich auch direkt in die Erlebnisse der Einsatzkräfte und wir beginnen im Kremser Stadtgebiet. Die Gegend Krems, Donauregion, Wachau, das war eine der am stärksten betroffenen Gegenden beim Jahrhunderthochwasser 2002. Besonders spannend natürlich, wie hat sich die Lage in der Zwischenzeit entwickelt? Bei mir ist der Feuerwehrkommandant aus Krems, Gerhard Urschler. Gerhard, wie erlebst du den Vergleich zum letzten großen Hochwasser? Was hat sich da verändert?
Also der Vergleich zu 2002 könnte nicht größer ausfallen. Es war definitiv sehr viel Arbeit für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Krems notwendig. Aber wir konnten viele Tätigkeiten, die 2002 notwendig waren, den Schutzbauten anvertrauen. Die Stadt Krems hat in den letzten 20 Jahren viel Geld in die Hand genommen, den Hochwasserschutz am Kremsfluss ertüchtigt und das war bisher die Achillesferse der Stadt. Wir sind auch beim Donauhochwasser über den Rückstau der Krems regelmäßig abgesoffen und diese Flanke ist geschlossen gewesen und jetzt über den Daumen haben wir um 100.000 Sandsäcke weniger gebraucht und wer weiß, welche Arbeit das bedeutet, versteht, wenn ich sage, wir haben es diesmal viel leichter gehabt.
Das ist natürlich sehr schön zu hören. Die Feuerwehr Krems besteht ja aus 5 Feuerwachen. Und am stärksten Tag, am Samstag, am ersten Wochenende, da hattet ihr 170 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen im Einsatz, alle aus der Feuerwehr Krems. Generell die Wachau, die Donauregion rund um euer Einsatzgebiet, ist eine belebte Touristenregion. Gerhard, was hast du da erlebt? Tourismus, Schaulustige, war das ein Thema bei euch, bei diesem Hochwasser?
Ja, die Touristen sind uns diesmal eigentlich gar nicht zur Last gefallen. Das Wetter war ja nicht unbedingt für einen Ausflügler gedacht. Der Schiffsverkehr auf der Donau war dann bereits eingestellt. Das heißt, auch die Kreuzfahrtschiffe waren bei uns von der Lände weg. Aber die Kremserinnen und Kremser selber sind von diesem Naturschauspiel doch sehr beeindruckt gewesen. Und wir hatten sehr viele Spaziergänge, auch noch um 11 Uhr in der Nacht, die sich einfach das Hochwasser anschauen wollten. Und da ist es dann natürlich auch zu gefährlichen Situationen gekommen, weil nicht jeder ist klug genug, um zu erkennen, wenn eine Absperrung eine Gefahr markiert, dass man sie nicht überwinden sollte. Wir wussten einen Rollstuhlfahrer, der dort im Uferbereich sich verirrt hat, dann in letzter Sekunde retten. Der ist dort hineingestürzt und seinen Rollstuhl haben wir bis heute nicht gefunden.
Wie habt ihr den wieder rausbekommen?
Naja, den hat zum Glück, das war genau gegenüber vom Polizeigebäude, und einer der Beamten hat den noch am Krawattel packen können. Und wir haben den dann dort über die Betonwände herausheben müssen. Das war dort gar nicht wirklich mehr fußläufig erreichbar. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Im Dunkeln hat er sich vielleicht verirrt, ist unsere Vermutung.
Und von einer zweiten Geschichte, eine ähnliche Story, habe ich auch gehört bei euch im Einsatzgebiet.
Ja, das ist fällt dann eher schön im Bereich skurril hinein. Am dritten Tag haben wir dann einen Kajakfahrer gefilmt, der geglaubt hat, er muss da seine ungelenken Paddelversuche auf der hochwasserführenden Krems ausüben. Dem ist nicht bewusst, in welcher Gefahr er schwebt. Ja. Da drinnen sind ganze Baumstämme herum. Wir haben zig Verklausungen beseitigt. Ein so ein Baumstamm und wir hätten den auch nicht mehr gefunden. Den Baucontainer, den die Baumstämme geholt haben, von dem ist nämlich auch nichts übergeblieben. Da grübelt man dann schon noch, wo hört Selbstverantwortung auf? Weil den haben ja viele Leute gesehen. Wenn der verunglückt wäre, hätten wir dann in dieser Krisensituation auch noch diesen Volldeppen suchen müssen.
Was aber ganz gut funktioniert hat, wenn man das so sagen kann, ist bei euch der Zivilschutzalarm im Stadtgebiet.
Ja, das ist tatsächlich so. Man muss dazu sagen, die Kremser kennen das. Es war ja über lange Jahre unser einziges Instrument. Es hat ja keinen Hochwasserschutz im Kremsbereich gegeben, im Kremsflussbereich. Und die wissen, wenn Zivilschutzalarm gegeben wird, dann müssen sie ihre PKWs wegstellen aus dem Uferbereich, die Bereiche dort freimachen. Und das haben wir eh schon seit Freitag die ganze Zeit angeboten, Sandsäcke für den Eigenbedarf auszugeben. Diese Maßnahmen haben wir diesmal erstmals mit dem AT-Alert unterstützen können. Das ist eine ausgezeichnete Maßnahme, die zur Entlastung beiträgt, weil die Leute rufen dann nicht sofort an. Die haben das auf ihrem Mobiltelefon und dort sind auch Maßnahmen. Da steht drinnen, was sie zu tun haben, was wir uns von ihnen erwarten. Und parallel dazu haben wir an allen neuralgischen Punkten Einsatzfahrzeuge aufgestellt mit informierten Feuerwehrmitgliedern, die dann die Leute ihre Fragen, ihre Nervosität ein bisschen beantwortet und beruhigt haben. War teilweise ganz beeindruckend, da sind über 50 Leute um so ein Feuerwehrauto herumgestanden und das war um 11 in der Nacht, ja, und haben sich erkundigt, was sollen sie jetzt machen, wie groß ist die Gefahr und wie gehen wir damit um. Das hat irrsinnig zur Beruhigung beigetragen und diese Nacht ist dann eigentlich ohne Vorfälle an uns vorbeigegangen. Am nächsten Tag die noch höhere Hochwasserwelle ist dann auch glimpflich abgewehrt worden. Da hatten wir noch ein bisschen Reserve beim Freibord. Und so haben wir den Kremsern die Botschaft geben können, wir schauen auf euch, aber wir tun euch nicht bevormunden. Ihr habt immer noch es in der eigenen Hand zu entscheiden, was ihr tut. Weil wir verheimlichen die Sachen nicht. Wenn es spitz auf hart hergeht, dann sagen wir euch, was auf euch zukommt. Und damit dann niemand überrascht ist, wenn das Wasser wirklich drüber geht. Wir haben ein Glück gehabt, muss man ehrlich sagen. 50 Liter Regen mehr und wir wären genauso abgesoffen wie andere Städte in Niederösterreich.
Einige dieser Ortschaften liegen im Bezirk Tulln in Niederösterreich. Christian Burkhardt, Bezirksfeuerwehrkommandant in Tulln. Viele dieser Ortschaften sind eigentlich kein klassisches Hochwassergebiet. Das war ja doch eine ziemliche Überraschung, dass das Hochwasser in dieser Dimension dort zuschlägt.
Also es war eine sehr herausfordernde Lage, dadurch, dass sich am Anfang alles eher auf den Kamp bezogen hat und die Prognosen eher auf ein Kamphochwasser gelegt hat, hat sich das dann ziemlich stark oder ziemlich schnell gewendet. Dann am Samstag haben wir gesehen gehabt, dass sich der Kamp Gott sei Dank relativ rückverhält. Aber das halt im südlichen Bereich des Tulner Bezirkes mit Großer Tulln und Bärschling ganz schön entwickelt hat. Da haben wir die ersten Übertretungen wir haben gesichert, was halt möglich war. Und dann hat es halt noch die ersten Ortschaften erwischt, was ausgeufert ist, beziehungsweise die ersten Keller unter Wasser gestanden sind. In weiterer Folge noch hat der Niederschlag hat er nicht nachgelassen. Dann hat die nächsten Herausforderungen mit den Überquerungen der Orte. Ja, und so hat sich das Ganze dann im ganzen Tulner Bezirk dann ausgeweitet, sprich auch das Kraftwerk Dürner und die Müllverbrennungsanlage und auch in Orte, wo bis jetzt noch nie ein Wasser war. Und da sind sehr viele Herausforderungen auf uns zugekommen, was man bis jetzt noch nicht gekannt hat.
Was ist die Vermutung, warum war gerade Rust bei diesem Hochwasser so stark betroffen?
Ja, vermutlich durch den Dammbruch ist halt relativ viel Wasserloch halt reingekommen ins Hinterland und hat dann Rust betroffen, beziehungsweise wahrscheinlich auch das Kraftwerk-Dürnrohr und hat es dann relativ hoch überflutet.
Und so ist es gekommen, dass für diese Evakuierungen auch Sonderfahrzeuge angefordert worden sind. Zum Beispiel das sogenannte Heglund. Das Fahrzeug seht ihr auf dem Cover dieser Podcast-Episode. Eine Art Raupenfahrzeug, das man so im Einsatz im Tullnerfeld wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Einer der beiden Heglund-Maschinisten war Christian Linzbichler. Er ist Sonderfahrer am Flughafen Wien und war mit diesem Fahrzeug im Tullnerfeld unterwegs. Christian, wie ist es dazu gekommen, dass der Heglund genau nach Rust bestellt wurde?
Weil sie mehrere Orte evakuieren haben müssen und es nicht mehr möglich war, mit normalen Feuerwehrfahrzeugen zu den Wohnhäusern hinzukommen. Geschweige denn auch andere Organisationen wie die Wasserrettung haben einfach so das Problem gehabt, dass sie mit der Strömung aufgrund der Situation nicht zu den Häusern mehr hinkommen sind. Und da ist über den Landesführungsstab die Anforderung gekommen. Ich war an dem Tag im Dienst und ich habe dann praktisch schon den Einsatzbefehl gekriegt von meinem Kommandanten, Heglund verladen und Richtung Tulln auf den Weg machen. Weitere Einsatzbefehle bekomme ich in Tulln.
Wir schauen uns gleich genauer an, was du bei den Evakuierungen in Rust erlebt hast. Ich bin sehr gespannt, Christian, auf deine Erzählungen. Schauen wir uns aber davor noch kurz an, was ist der Heglund genau und was kann er?
Ja, der Heglund ist ein Amphibienfahrzeug, was an und für sich entwickelt worden ist für die schwedische Armee. Da kommt das Ganze her. Das Amphibienfahrzeug besteht aus einem Vorder- und einem Hinterwagen, der auf Gummiketten unterwegs ist. Die Gummiketten sind jeweils vom Vorder- und Hinterwagen sind angetrieben. Und man kann sich das vorstellen, das funktioniert wie ein Radlader. Also es ist nicht wie ein Panzer gesteuert, dass ich eine Kette bremse oder beschleunige, damit ich um die Kurve fahre, sondern ich brauche den Vorder- und den Hinterwagen. Wenn sich die gegeneinander verschränken, so fährt man dann um die Kurve. Also deswegen prinzipiell wie ein Radlader funktioniert das Ganze. Ist entwickelt worden in Schweden, haben sie gesagt, sie brauchen es fürs schwedische Terrain. Das heißt, es muss fahren am Schnee, es muss fahren auf der Straße, im schwierigen Gelände, es muss steigfähig sein und es muss schwimmfähig sein und auch bei jeder Temperatur zu betreiben sein. Und sie sind ausgegangen von minus 40 Grad, muss das Ganze funktionieren.
Es schaut auch ein bisschen aus wie so ein Pistenraupe in klein mit einem Anhänger, oder?
Ja, kann man eigentlich so sagen. Es gibt ihn in den verschiedensten Ausführungen. Also es gibt den gepanzert, es gibt den eben, so wie ihn wir haben, wir haben ja hinten einen Wechsellader drauf eigentlich, kann man sagen. Also wir können den Aufbau hinten wechseln, wir haben dann Hakenhilf drauf und wir können entweder eine Kabine drauf haben, eine Mannschaftskabine oder eben die Mulde, mit der wir auch in Tulln unterwegs waren oder im Umfeld von Tulln.
Also du hast den Heglund dann vom Flughafen Wien mit dem Wechsellader über die Autobahn, über die Schnellstraße nach Tulln gebracht. Erster Zielort war das Niederösterreichische Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln. Wie ist es dann weitergegangen mit dem Einsatzbefehl?
Mir ist dann wer zugeteilt worden, ein Ortskundiger, wo man dort dann geheißen, der wird mir zeigen, wo wir hin müssen. Der hat mich dann auch gelotst. Also ich habe mit dem Wechsellader, mit dem Tiefladeanhänger, habe ich ihn verführt, den Heglund, und sind dann von der Schule aufgebrochen Richtung Einsiedl und haben aus vor Einsiedl eigentlich noch im sicheren Bereich haben wir den Heglund abgeladen und dann sind wir nach Einsiedl rein, wo wir dann die erste Familie evakuiert haben. Also es waren zwei Erwachsene und zwei Kinder, die eben im Haus eingeschlossen waren. Und es hat keine andere Möglichkeit mehr gegeben und das war unser erster Einsatzauftrag. Nachdem wir in Einsiedl fertig waren, haben wir weitere Einsatzbefehle bekommen. Ich kann jetzt nicht jeden Ort nennen, weil ich selber nicht ortskundig bin da oben. Deswegen habe ich auch den von der Feuerwehr da oben mitbekommen, den Ortskundigen. Aber unter anderem waren wir dann eben in Rust, in Atzenbruck waren wir auch unterwegs und haben in jedem der Dörfer, sage ich jetzt mal, eben Bewohner evakuieren müssen, wo man einfach nicht mehr zu denen zufahren hat können mit Feuerwehrfahrzeugen. Also in Rust war dann eigentlich anfangs nur der Heglund unterwegs, also wir und der Hubschrauber. Und da haben wir bis spät in die Nacht, bis ins Finstere eigentlich evakuiert, wo es zuerst geheißen hat, sobald die Dunkelheit einbricht, brechen wir ab. Aber es waren einfach noch so viele Bewohner eingeschlossen, dass wir da bis spät in die Nacht noch evakuiert haben.
Wie viele Personen kannst du da gleichzeitig transportieren?
Also man sagt eigentlich, 16 Personen passen rauf. In dem Fall haben wir nicht die 16 Personen gezählt, sondern wir haben einfach Leute, die reinpasst haben, haben wir einfach einsteigen lassen und evakuieren. Man muss sich so vorstellen, die stehen in dem Moment nicht auf der Straße und sagen, darf ich mitfahren, sondern sie haben uns aus den Fenstern zugerufen, sie haben uns die Kinder gezeigt, damit sie die Nächsten sind, die wir evakuieren. Wir haben Leute von den Dächern runtergeholt. Wir haben einen Bewohner gehabt, der ist am Kabat gestanden mit seinem Hund. Der hat uns in der Nacht im Finsteren, habe ich nur von Weitem gesehen, dass uns wer SOS leuchtet mit der Taschenlampe. Und man hat sich gleich erkannt und dann habe ich zu dem neben mir gesagt, ich glaube, der Leuchtwehr mit der Taschenlampe, und dann haben wir gesagt, nein, nein, und dann haben wir mit dem Suchscheinwerfer mal in die Richtung geleuchtet, und tatsächlich, das war nämlich hinter einem Baum, der war auf dem Dach und hat uns tatsächlich SOS geleuchtet und sich so aufmerksam gemacht auf sich. Und der ist eben vom Carport dann direkt in den Hecklund rein. Und in dem Fall kannst du nicht sagen, okay, wir haben jetzt 16 Personen, du hast jetzt leider keinen Platz mehr, sondern wir haben wirklich so viele Personen, die möglich waren, dass es natürlich noch sicher war, das ist ja die oberste Priorität, haben wir Leute zusteigen lassen.
Und war das für alle auch selbstverständlich, da sofort mitzukommen, zuzusteigen? Oder braucht es da aus Sicht der Einsatzkräfte manchmal Verhandlungsgeschick, ja, dass jemand auch sein Hab und Gut und sein Haus zurücklässt?
Ich möchte nur die Leute appellieren, ich verstehe es, ich habe selber zum Glück, war ich noch nicht von so einer Situation betroffen, ich verstehe, dass man sein Hab und Gut nicht aufgeben will, aber in so Situationen, wir waren nämlich bei Häusern, wo uns die Bewohner gefragt haben, sollen wir das Haus verlassen oder nicht. Also ich weiß ganz speziell, es war ein Einfamilienhaus, der Familienvater ruft vom Fenster runter, während wir evakuiert haben, die Nachbarn, ob er mitfahren soll. Also beziehungsweise ich habe die Frage gestellt, ob sie mitkommen. Und er hat gesagt, na, er hat eigentlich noch kein Wasser im Haus, ob er mitkommen, was ich sage, ob er mitkommen soll. Sag ich kann niemanden zwingen, habe aber dann nachgefragt, ob sie Kinder haben. Sagt er, ja, sie haben ein Kind mit einem Jahr. Und dann habe ich gesagt, na, dann ist das keine Frage, weil die Leute vergessen einfach, auch wenn sie in dem Moment im Haus noch kein Wasser haben. Aber es ist ja, es gibt keinen Strom. Sie können nicht mehr heizen. Spätestens wenn das Handy leer ist, sind sie nicht mehr erreichbar. Und es gibt dann einfach keine Möglichkeit der Zufahrt. Also das war nämlich im Ort Rust und das war für uns, wir haben gewusst, das ist jetzt die letzte Möglichkeit, dass wir da reinkommen, weil in dem Moment ist das Wasser gestiegen und die Strömung stärker geworden und auch dann hätten auch wir nicht mehr fahren können. Und irgendwann bricht auch der Hubschrauber ab, weil es einfach zu dunkel wird. Und dass die Leute einfach sagen, okay, ich packe jetzt wirklich nur meine wichtigsten Sachen zusammen. Ich bereite mich darauf vor, dass ich evakuiert werde. Und dann komme ich einfach mit, weil ich möchte den Leuten einfach mitgeben, dass sich die Einsatzkräfte in der Situation auch einer Gefahr aussetzen. Ja? Und für die ist das aber keine Frage. Also das war so ein großer Einsatz. Ich habe mit so vielen Leuten da zusammengearbeitet. Ja? Und keiner der Menschen dort oder keiner der Einsatzkräfte hat nur darüber nachgedacht, kann ich jetzt oder kann ich nicht? Für die war klar, wir müssen jetzt die Anwohner rausholen. Und ich muss auch an die Leute sagen, alle, die in einem Ort wohnen, können einfach froh sein, auch eine freiwillige Feuerwehr zu haben. Oder nicht nur die Feuerwehr, die Wasserrettung, ja. Sämtliche Einsatzorganisationen, die da waren, weil für die war das keine Frage. Für die war selbstverständlich, wir holen die Anwohner raus. Und natürlich ist es dann für einen Feuerwehrmann, für einen von der Wasserrettung, ganz egal, ist es dann schwierig, wenn du dich der Gefahr aussetzt und dann sagt der Bewohner, na, ich komme nicht mit. Und du weißt aber, du bist jetzt nur für die eine Familie rein, weil man gewusst hat, es ist noch die eine Familie da. Und dann sagen die aber, na, ich will doch nicht mit. Also das ist dann die Leute appellieren, bitte einsteigen, mitfahren. Die Feuerwehren evakuieren nicht zum Spaß, ja, und lieber einmal mehr evakuiert als einmal zu wenig.
Mhm. Und du als Sonderfahrer, Christian, als Heckel- und Maschinist, du trägst ja letztendlich die Verantwortung für dich, für das Fahrzeug, für die evakuierten Personen, die du transportierst. Ich habe die Bilder gesehen, wo man eigentlich weit und breit keine Straße mehr sieht. Wie navigiert man da?
Du siehst keine Straße mehr. Du weißt nicht, wo du fahren kannst. Du weißt nicht, wie tief ist da. Du siehst keine Hindernisse. Neben dir ist direkt der Fluss, der Reißende, wo du weißt, wenn du in den Fluss reinkommst, hast du keine Chance mehr, weil wir sind, also der Hegel ist zwar schwimmfähig, aber nicht mehr bei so einer Strömung. Also wenn wir jetzt im Wasser schwimmen, dann können wir uns mit 4 km/h fortbewegen. Aber die Strömung schaffen wir auch nicht mehr. Und speziell in der Ortschaft Einsiedl, das war unser erster Einsatz, haben wir ganz knapp neben dem Fluss in eine Straße rein müssen, damit wir zu dieser Siedlung kommen. Und man muss sich das vorstellen, aber dort war ja keine Straße mehr. Man hat nur den reißenden Fluss gesehen und über die Grundstücke sind die Wassermassen dann Richtung diesen Fluss. Also vor uns sind Glascontainer wie Spielzeug über die Straße geschwommen. In anderen Ortschaften hat's PKWs vor uns weggespült, ja, wie Spielzeuge. Und du bist einfach da drinnen mit dem Fahrzeug und weißt, okay, du bist jetzt gerade die letzte Option, aber auch irgendwann stoßt du an deine Grenzen. Da waren einfach Situationen dabei, wo du gewusst hast, du hast das jetzt nicht mehr in der Hand, ob das gut geht oder nicht. Ja, das war einfach. Wir sind gestanden, wir haben eine 90-jährige Frau evakuiert, das werde ich auch nicht vergessen. Und wir haben Feuerwehrtaucher mitgehabt bei unserem Auto, jetzt nicht mit einer Tauchflasche, aber die Tauchausbildung haben und die auch die Fließgewässerausbildung, Personenrettung aus fließenden Gewässern. Und die sind rausgekommen und haben gesagt, naja, es ist eine 90-jährige Frau drin, die ist aber dement, die möchte nicht mit, wir müssen sie aber mitnehmen. Und dann sind sie nochmal rein und wie sie rauskommen, sagen sie, Christian, wir merken, die Strömung steigt, also die Strömung wird stärker und das Wasser steigt. Und ich sage, ja, ich krieg's auch schon mit. Und von da an habe ich gewusst, unsere Zeit läuft, weil sobald der Hegel uns aufschwimmt, haben wir dort keine Chance mehr, weil einfach gegen die Strömung kommen wir nicht an. Ja? Solange wir fahren können, ist es gut, aber wenn wir aufschwimmen, sind wir alle nur mehr Passagier da drinnen. Also Russ war wirklich unvorstellbar. Ich werde nie vergessen, wie uns die Familie das Kind aus dem Fenster zeigt, so, okay, bitte, wir müssen jetzt die Nächsten sein. Das ist unglaublich. Wir haben gehabt ein älteres Ehepaar, die Taucher sind reingegangen ins Haus und kommen raus und nur ganz schnell, wir müssen da evakuieren. Da ist die Oma, sage ich jetzt einmal, ist drin gesessen auf ihrem Sessel, ja, schon mit den Füßen im Wasser. Der Mann, der Opa ist im Bett drinnen gelegen und knapp unter der Bettkante war das Wasser, nur das Wasser war nur mehr rot, weil das ganze Heizöl war aus dem Keller, ja. Und die sind nicht mehr rausgekommen. Gefühlt hat man glaubt, die haben abgeschlossen und die haben dann nur schnell rausgeholt, dass sie aus dem Heizöl rauskommen. Aber gefühlt, die sind nur mehr im Heizöl gesessen. Also man kann sich nicht vorstellen, was da eigentlich vorgeht. Das können keine Medien rüberbringen, das sieht man in keinen Berichten, das ist unvorstellbar.
Da fehlt einem die Vorstellungskraft. Ich bin sicher, Christian, viele, die zuhören, sind sprachlos und ich bin's auch.
Das ist kein 0815er Einsatz, kein tagtäglicher Einsatz. Ja. Es ist einfach, was man dort als Einsatzkraft erlebt, wenn du sagst, die Menschen, die vor dem Nichts stehen, ja, die, wo einfach plötzlich alles weg ist, du merkst einfach, dass Probleme, die du vielleicht in deinem Leben hast, gar keine Probleme sind. Ja. Und ich muss auch sagen, ich war ja zweimal oben im Einsatz, nachdem ich vom ersten Mal heimgekommen bin, war ich zu Hause bei meiner Freundin, die natürlich sehr besorgt war. Es war auch bei uns zu Hause knapp vor einem Hochwasser. Wir sind aber mit einem blauen Auge davongekommen. Und die war natürlich sehr besorgt, dass nichts passiert. Dann war in den Medien, hat man dann gehört von dem leider verstorbenen Feuerwehrmann, was natürlich die Leute zu Hause jetzt auch nicht gerade entspannter werden lässt. Ja? Und ich war zu Hause, wir sitzen am Abend. Und dann habe ich so gesagt, bitte versteht das jetzt nicht falsch, aber es fühlt sich gerade falsch an, da zu Hause zu sitzen, in der Wohnung, wo alles gut ist, in einem sicheren Bereich. Und ich weiß, da oben ist das alles aber noch nicht vorbei. Also da oben geht es noch immer rund, da oben steht noch immer das Wasser, es wird noch immer gepumpt, es werden noch immer Orte evakuiert. Also das muss ich sagen, das war wirklich ein ganz ein eigenartiges Gefühl, weil als Feuerwehrmann bist du prinzipiell gewohnt, wenn du von einem Einsatz zurückkommst, ist der Einsatz abgehackt, das ist dort beendet, ja, das ist vorbei, es brennt nicht mehr oder es sind alles den Fahrzeugen heraus, du hast das einfach abgeschlossen. Aber da kommst du nach Hause und du weißt, das ist noch nicht vorbei, ja. Und dass sich einfach die Menschen wirklich bewusst sind, was alle Einsatzorganisationen, was sie dort geleistet haben, weil man muss einfach sagen, das ist Unmenschliches, ja. Und einfach der Großteil steht dort ehrenamtlich. Und das ist wirklich das, was ich immer herausheben möchte. Einfach ehrenamtlich setzen sich die der Gefahr aus, um den anderen zu helfen. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen ist einfach dieses, dass man weiß, es gibt Menschen, die helfen, dass das einfach extrem wichtig ist. Ich glaube, keiner der Feuerwehrmänner möchte als Held dastehen oder als Held bezeichnet werden. Aber einfach, wenn man die Anerkennung ein bisschen wieder zurückbekommt und sagt, danke. Einfach, wenn man ein Danke bekommt und danke, dass ihr für uns da wart. Das gibt viel, viel mehr zurück wie eine jede Auszeichnung, die sie dir umhängen oder was auch immer. Einfach, wenn die Dankbarkeit und das Verständnis der Leute wieder da sind und die Leute vielleicht auch wieder Verständnis haben, wenn jetzt um 1 in der Früh ein Feuerwehrauto mit Blaulicht und Folgetonhorn fährt, dass man sich nicht beschwert und sagt, boah, das ist laut, sondern dass man sich denkt, ich hoffe, sie kommen alle wieder gut zurück. Weil das ist schlussendlich das Wichtigste für uns alle.
Absolut, Christian, da sprichst du wirklich vielen aus der Seele. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei dir auch bedanken, einerseits für den Einsatz natürlich, aber vor allem auch dafür, dass du bereit bist, diese Geschichte und diesen wirklich emotionalen Einsatz hier im Podcast zu erzählen. Das ist nicht selbstverständlich und das weiß ich wirklich zu schätzen. Die Dinge, die du erzählst, einerseits die Herausforderungen im Einsatz, andererseits auch dieser persönliche Aspekt, dass auch Einsatzkräfte nur Menschen sind und eine Familie zu Hause haben. Das wird deutlich, wenn wir einen Katzensprung weiterschauen. Wirklich nur ein kleines Stück, 1,5-2 Kilometer Luftlinie von Rust im Tulnerfeld. Dort liegt der Ort Atzenbruck. Und Atzenbruck hat eine Feuerwehrkommandantin, Magdalena Draxler. Und Magdalena, ich freue mich sehr, dass du hier bei uns im Podcast bist. Für dich kommen nämlich zwei unglaubliche Ereignisse zusammen. Einerseits der größte Einsatz in der Geschichte deiner Feuerwehr und andererseits das größte Ereignis in deinem privaten Leben.
Ja, genau, das stimmt, ja. Also ich bin erst vor jetzt 4 Wochen Mutter geworden. Und deswegen war natürlich das eine doppelte Herausforderung als Kommandantin und als Mutter. Aber natürlich, man will da nichts vernachlässigen. Ich habe da meine Mama hat aufgepasst die ganze Zeit auf mein Baby und hat mich immer informiert, wenn irgendwas war. Und so alle paar Stunden bin ich dann heim und habe mich um mein kleines Kind gekümmert. Und das geht aber natürlich auch nur, weil man als Feuerwehrkommandantin die ganze Mannschaft im Hintergrund gehabt hat von der Feuerwehr, die den Einsatz weitergeführt haben, mein Stellvertreter und mit der ganzen Einsatzleitung und die Mannschaft natürlich vor Ort draußen. Ohne die wäre das natürlich nicht gegangen, weil die haben das alles gemanagt, auch wenn ich nicht da war. Und nur so geht's. Also nur wenn wir alle zusammengehalten haben, also ich, dann meine Mama und die ganze Feuerwehr Atzenbruck, So hat das funktioniert.
Also gratuliere dazu natürlich. Wir sprechen bei diesen großen Ereignissen ja immer wieder von der Feuerwehrfamilie. Das ist in deinem Fall wortwörtlich zu nehmen. Bei dir in Atzenbruck, Magdalena, da gibt es die Perschling und auch den Perschlingdamm. Deine Feuerwehr hat den Perschlingdamm rund um die Uhr kontrolliert und ihr wart ursprünglich ja zuversichtlich.
Da hätten wir eigentlich, waren wir mit einem blauen Auge davor gekommen, aber leider haben wir dann einen Dammbruch gehabt. Und bei uns war es so, dass wirklich durch den Dammbruch eine richtige Flutwelle war. Und wir dann ganz schnell handeln haben müssen und haben die Menschen evakuiert und sogar mit Boote gerettet. Und Gott sei Dank sind alle unverletzt rausgekommen. Das war einmal unser Haupteinsatzgebiet. Und wir haben dann auch einen zweiten Dammbruch gehabt sogar. Und ja, den haben wir dann versucht zu flicken. Da war der Blackhawk da und da haben wir unser zweites Hauptaugenmerk eben auf die Reparatur dieses Dammes gelegt. Also da haben wir die Big Bags befüllt und der Hubschrauber, der Blackhawk, hat es dann in dieses Loch vom Damm hineingegeben, damit das da wieder geschützt sind, damit nicht noch mehr Wasser zu den Häusern rinnt.
Wir bleiben im Bezirk Tulln und schauen zur Feuerwehr Judenau. Dort war eine wirkliche Ausnahmesituation, weil auch das ganze Feuerwehrhaus mit betroffen war, beziehungsweise es ist auch noch betroffen. Georg Hagel ist der Feuerwehrkommandant und er ist auch Bürgermeister in Judenau-Baumgarten. Er musste Entscheidungen treffen, die man keinem Feuerwehrkommandanten wünscht.
Also die Situation prinzipiell war eine, dass wir aus den letzten Jahrzehnten Erfahrung gewusst haben, okay, es kann was kommen. Es kann vielleicht so schlimm werden wie 1997, wo wir unser größtes Hochwasser in der Gemeinde hatten. Ja. Aber es war bis Freitagabend eigentlich nicht klar, was wirklich kommt und wie viel. Und selbst als wir am Samstag in der Früh die Entscheidung getroffen haben, wir werden beginnen, Sandsäcke aufzulegen, war die große Tulln und die kleine Tulln eigentlich nur kleine Rinnsale, wo alle gesagt haben, was macht ihr da? Ja. Aber die Prognosen der Hydrologie haben uns gezeigt, wir haben zumindest mit einem Hundertjährlichen zu rechnen, wenn nicht noch mehr. Ja. Und damit haben wir gewusst, okay, es ist wirklich jetzt 5:45, wir müssen tun und machen. Und tun und machen heißt in unserem Fall, dass wir einen Hochwasserschutzplan haben, der zum Teil, was die Hydromorphologie anbelangt, also die Umweltmaßnahmen, umgesetzt wurde. Allerdings die wichtigen Dinge für den Hochwasserschutz, eben Mauern, Dämme und so weiter, sind zum Teil noch nicht ausgeführt, weil eben noch nicht fördertechnisch bewilligt gewesen, weil es immer geheißen hat, ja, es war schon lange kein Hochwasser, wir schieben das aus, machen wir andere Bereiche, die Donau braucht wieder Hochwasserschutz. Und deswegen ist es immer wieder die letzten 10 Jahre weggeschoben worden. Jetzt war es aber so, dass wir den Plan hatten, wie es denn sein könnte und was wir brauchen. Und wir haben wirklich in der Nacht begonnen, also am Samstag zum Mittag begonnen, unseren Hochwasserschutz mit Big Bags nachzubauen, ja, anstelle eben von Dämmen und von Wellen eben diese Big Bags aufzulegen. Und wir hatten das Glück, dass wir hier eine Firma gefunden haben, die in Tulln, die Firma Brettwieser, die da gesagt hat, okay, wir haben so eine Sandabfüllmaschine, wir stellen die Big Bags runter und wir können euch in der Stunde 50 bis 60 Big Bags liefern. Und so haben wir auch begonnen, dann mit Wechselladefahrzeugen, mit den Firmenfahrzeugen der Firma Brettwieser, aber auch mit Traktoren der Landwirte, die heute halt alle in Judenau leben und auch von Zöfing und Baumgarten und dem Rest der Gemeinde, eben diese Big Bags, diesen Plan entsprechend aufzulegen. Ja. Und wir haben es fast geschafft. Ja. Es haben uns in einigen Bereichen Dinge gefehlt, sodass dann wieder das Hochwasser wirklich gekommen ist, ja, das sehr schnell gekommen ist, dann zum Mittag am Sonntag. Wo wir wirklich innerhalb von kürzester Zeit das Feld räumen mussten, Evakuierungen durchführen mussten, ja, ist es sich eben nicht ausgegangen. Und es war so, dass dieses Hochwasser, soweit wir jetzt mittlerweile wissen, kein 100-jähriges, sondern mindestens ein 1000-jähriges, wenn nicht sogar noch mehr gewesen ist. Und deswegen, auch wenn wir mit den Themen fertig geworden wären, wäre das einfach zu wenig gewesen. Ja. Der schlimmste Moment für mich war dann der, als es darum ging, zu entscheiden, bleibt die Einsatzleitung vor Ort im Feuerwehrhaus in Judenau oder gehen wir weg, weil es einfach zu gefährlich wird oder weil auch das Feuerwehrhaus in Gefahr ist. Und als wir dann die Entscheidung getroffen haben, das Feuerwehrhaus zu verlassen, hat es sehr flott gehen müssen. Und für mich der schlimmste Moment war, als ich dann als Kommandant im eigenen Feuerwehrhaus stehe, weiß, ich mache jetzt als Letzter die Tür zu und es wird das Hochwasser kommen und alles, was wir über Jahrzehnte geschaffen haben, wird mit einem Schlag kaputt sein. Und ich bin dann gegangen, habe die Tür zugemacht und wie ich dann eine Stunde, zwei Stunden später das Ausmaß gesehen habe, wie viel das Feuerwehr überflutet wurde. Es waren rund 30 bis 40 Zentimeter, wo im Fahrzeughalle, Mannschaftsräume, alles überflutet war. Habe ich gewusst, okay, es ist zwar jetzt scheiße, das Feuerwehrhaus ist kaputt, aber wir werden es schaffen. Ja. Und das war das Schöne an dem Hochwasser, dass diese Gemeinschaft, dieses Zusammenhalten, dieses gemeinsame, das Erreichen, zu kämpfen, das war so stark in der Feuerwehr sowieso immer schon gewesen, aber auch gemeinsam mit der Bevölkerung, mit den Menschen, die geholfen sind, dann helfen. Und das war dann die gute Nachricht. Die schlechte ist, wir werden wahrscheinlich noch Monate brauchen, bis im Feuerwehrhaus wieder Normalbetrieb herrscht. Es ist die Kleidung zum Teil kaputt, es sind Geräte kaputt, es ist die Heizung kaputt, es sind alle Böden zum Rausreißen, es sind die Wände neu zu machen. Ja. Und wir haben heute konkret begonnen, mit Fachführern zu sprechen, wie können wir es möglichst vernünftig, effizient, kostengünstig und auch natürlich mit Zuhilfe der Feuerwehrleute schaffen, dass wir das Feuerwehrhaus wieder so herstellen können, wie wir es eben vor rund 10 Jahren errichtet haben. Und wir haben unser Ziel gesetzt, 2025 wird die Feuerwehr Judenau 150 Jahre alt und bei dem Festakt muss alles fertig sein. Das werden wir schaffen und das ist das Ziel.
Und ich bin sicher, das geht sich auch aus und das werdet ihr schaffen. Georg, eine abschließende Frage. Du hast erwähnt, 1997, da hattet ihr damals das bis dato größte Hochwasser in eurer Gemeinde.
Ja.
Sind das Erfahrungswerte, auf denen ihr heuer auch irgendwie aufbauen konntet?
Ja, das, was uns in Udena sehr geholfen hat, war, dass wir Hochwasser nicht gewohnt sind, aber zumindest schon erlebt haben, viele von uns. Ja. Zu einem Kuss, wir brauchen Verpflegung für die Einsatzkräfte. Wir brauchen jede Maus, die uns hilft, das Ansackeln fühlen. Ja. Und das hat einfach Hand in Hand gegriffen und wir waren da irrsinnig gut drauf. Ja. Dass dem am Ende des Tages nicht gereicht hat, das hat natürlich doppelt wehgetan. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, wir hätten, also mehr wäre nicht gegangen. Ja. Weder aus Manpower, Einsatz von Geräten. Wir hatten dann, wie es dann da war, das Hochwasser, wirklich eine tolle Unterstützung seitens des Bezirksfeuerwehrkommandos Abschnitt, der Landesführungsstab. Wir haben, was wir gebraucht haben, wo wir gesagt haben, wir brauchen Pumpen, wir brauchen das, wir brauchen das. Wir hatten das sehr schnell und sehr flott, ja, weil wir auch wussten, was wir brauchten und wo wir es brauchten. Ja. Weil wir haben gewusst, wo wir unsere Wässer hinpumpen müssen, damit es funktioniert. Haben natürlich das meiste jetzt wieder zurück in den Fluss gepumpt, der dann Montag noch einmal, hat es geheißen, eine Flutwelle kommt. Ja. Wieder das gleiche Szenario, wieder alle raus aus dem Feuerwehrhaus. Aber mein Bauchgefühl und auch die Daten der Hydrologie haben mir gesagt, okay, es steigt jetzt sehr stark, die kleine Tulln speziell. Aber es war dann ein Punkt erreicht, wo die diesen Scheitel gemacht hat. Das sieht man im Computer ganz gut, wenn dann der nächste Wert neben dem vorigen liegt. Ja, und wenn es beginnt, dieser Aufwärtstrend zu brechen. Ja. Und wie ich das gesehen habe, habe ich gewusst, okay, es kommt nicht. Und wir sind dann die letzten 3, 4 Kameraden vor dem Feuerwehrhaus wieder gestanden, obwohl es eh schon überschwemmt war, und haben gesagt, okay, und jetzt kommt es nicht. Und das ist dann Gott sei Dank auch nicht gekommen. Ja. Und dann haben wir wirklich die Woche Vollgas geben. Und es ist mittlerweile so, dass wir alle Häuser in Judenau dementsprechend ausgepumpt, gereinigt haben. Es sind über 140 Häuser, die beschädigt sind, zum Teil ganz schwer. Ja. aber wir haben das innerhalb von einer Woche gemeinsam, Feuerwehr, Bevölkerung, Bundeswehr, das auch sehr toll unterstützt hat, das Panzergrenadierbataillon aus Wiener Neustadt, die ganz super Burschen, ja, und das war dann das Schöne an der ganzen Tragödie, dass diese Arbeit hinten auch toll funktioniert hat, ja. Also das sind also Dinge, die einfach, wo du dann einfach merkst, die Familie Feuerwehr, die ist einfach unbezahlbar, ja.
Erst recht, wenn die Hilfe schnell kommt. Da gibt es im Einsatzwesen diesen Grundsatz, wer schnell hilft, hilft doppelt. Und schnelle Hilfe ist wirklich aus ganz Österreich gekommen. Ich habe mit einigen Katastrophenhilfszügen aus ganz Österreich telefoniert, auch mit der Unterstützung, die die weiteste Anfahrt hatte. Ich habe mit Wolfgang Huber telefoniert, er ist Bezirksfeuerwehrinspektor in Feldkirch und einer von 4 Bezirksfeuerwehrinspektoren, die diesen Einsatz für Vorarlberg geleitet haben.
Ja, am Sonntag vor dem Einsatz hat der Landesfeuerwehrinspektor Herbert Höstele die entsprechenden Informationen mit der Bitte um Unterstützung nach Niederösterreich an die Bezirksfeuerwehrinspektoren weitergegeben. Und im Laufe vom Montag wurden dann die Stützpunktfeuerwehren mit Hochleistungspumpen motiviert bzw. zusammengestellt, damit wir einen Löschzug bzw. einen Katastrophenzug zusammenbekommen von circa 20 Fahrzeugen und circa 65 Mann. Die sind dann nach Niederösterreich, speziell nach Tulln, gefahren und haben dann am Dienstag am Morgen gestartet mit den Pumparbeiten. Ein wichtiger Punkt war, dass im ersten Moment einmal etwas unsicher war, wo kann man so leistungsstarke Pumpen entsprechend einsetzen. Und denn wir haben circa 80.000 Liter pro Minute von Dienstagmorgen bis Freitagabend durchgehend 24 Stunden gepumpt. Nach 48 Stunden, das heißt am Mittwochnachmittag, haben wir eine neue Crew zusammengestellt, auch mit Damen und Feuerwehrkameraden. Und die sind dann nach Niederösterreich gefahren in einem Doppelsteckerbus und haben die Mannschaft vor Ort in der Nacht abgelöst. Die sind wieder retour gefahren nach Vorarlberg und die neue, ausgeruhte Mannschaft hat die Pumparbeiten wiederum im 24-Stunden-Dienst bis Freitagabend durchgeführt. Und wir sind dann am Samstag im Konvoi wieder zurückgefahren nach Vorarlberg.
Und auf halber Strecke von Niederösterreich nach Vorarlberg, da liegt Salzburg. Ich habe mit Andreas Peter gesprochen. Er ist im Flachgau im Bezirk Salzburg-Umgebung Abschnittsfeuerwehrkommandant. Das ist schon nahe an der Grenze zu Deutschland. Und in Salzburg, da gibt es einen internationalen Katastrophenhilfszug für überregionale Hilfe und auch viele regionale Katastrophenhilfszüge in den einzelnen Bezirken. Die sind eigentlich für die direkte Nachbarschaftshilfe gedacht.
Und in diesem Fall der Katastrophe in Niederösterreich war es Gott sei Dank so, dass sich der Landesfeuerverband so entschieden hat, dass er alle seine Bezirkskat-Züge in Richtung Niederösterreich entsendet. Meiner Meinung nach eine sehr schlagkräftige Hilfe, weil der internationale Katastrophenzug alleine wahrscheinlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen wäre. Diese Katastrophenzüge sind grundsätzlich in jedem Bezirk vordefiniert, mit einer Mischung aus Kommandofahrzeugen, Tanklöschfahrzeugen, Pumpenfahrzeugen, schweren Rüstfahrzeugen dazu und natürlich auch Mannschaftstransportfahrzeugen und gewissen Versorgungsfahrzeugen, in etwa so um die 10 Fahrzeuge pro Bezirk. Und da hat sich natürlich dann mit den 5 Landbezirken, ausgenommen die Stadt Salzburg, aber auch die Stadt Salzburg hat sich sozusagen mit den freiwilligen Feuerwehren in einen der Katastrophenzüge integriert. Dann schon eine relativ schlagkräftige Hilfe ergeben, die auch relativ rasch in Niederösterreich vor Ort sein hat können. Und es ist auch die große Hochleistungspumpe des Landesfeuerverbandes mit in diesen Katastrophenzug aufgenommen worden, auf Anforderung vom Niederösterreichischen Landesverband. Die ist nicht standardmäßig am Katzug drauf, aber in diesem Fall als sinnvolles Gerät ergänzt worden. Und das waren dann in Summe für den Bezirk Salzburg-Umgebung 19 Fahrzeuge mit 99 Feuerwehrmitgliedern.
Und diese Hochleistungspumpe pumpt 15.000 Liter Wasser pro Minute. 2 dieser Hochleistungspumpen gibt es in Salzburg. Generell die Serie an Kat-Zügen, die war das erste Mal außerhalb des Bundeslandes Salzburg unterwegs. Das heißt, es war auch für Salzburg selbst eine neue Situation. Salzburg war an diesem Wochenende ebenfalls von Unwettern betroffen. Deshalb sind die Cut-Züge in zwei Wellen nach Niederösterreich entsandt worden. Zuerst die Cut-Züge des südlichen Bundeslandes und im Laufe der Woche sind dann die Cut-Züge der nördlichen Bezirke Flach und Tennengau ausgerückt und haben die erste Welle abgelöst.
Wir haben dann nach einer ganz kurzen Stoppzeit an der Raststätte sofort den Einsatzbefehl bekommen im Raum St. Pöltenland Richtung Mackersdorf und Haunwaldstein. Was da wirklich extrem gut gelaufen ist, war die Vorinfo über den Landesstab und dann über unser Wetterfolge über unser Verbindungselement, unseren Verbindungsmann im Landesstab Richtung Katzug, sodass wir, also unser Ziel war einfach, dem Bereich, in dem wir helfen wollen, auch nicht zur Last zu fallen. Ja, wenn die Feuerwehren, denen wir helfen wollen, recht viel organisieren müssen, bis wir sozusagen in den Einsatz gehen können, ist das mitunter auch Belastung. Das wird man vermeiden und sozusagen möglichst selbstständig und auch mit eigener Verpflegung und ohne dass die unser Quartier besorgen müssen, rasch in den Einsatz kommen. Das hat in dem Fall super gut funktioniert Richtung St. Pölten. Wir sind kurz durch St. Pölten durchgefahren und dann eben auf der B1 Richtung Mackersdorf und haben dort bereits direkt an der B1 schon unsere erste gute Einsatzstelle für die Großpumpe gehabt. Das ist ja schwierig, je größer die Pumpen sind, desto besser muss sich auch die Einsatzstelle eignen, um sie in Einsatz bringen zu können. Und in unserem Fall ist es für die HLP so, dass wir idealerweise also mit dem LKW-Anhänger natürlich bis zur Saugstelle hinfahren können. Das war in dem Fall eine Unterführung unter der Westbahnstrecke. Und dann in weiterer Folge auch hoffentlich keine langen Wege haben, um das Wasser wegbringen zu können. Und das hat sich an der Einsatzstelle auch optimal dargestellt für uns, weil wir dann nebenbei gleich offenes Gerinne gehabt haben, in das wir reinpumpen haben können. Und wir haben dann in Mackersdorf geholfen, eine Wohnsiedlung auszupumpen, die ja wenige Tage zuvor noch mit dem Blackhawk sozusagen geräumt worden ist oder wo halt die letzten Verbliebenen noch mit dem Hubschrauber rausgebracht worden sind und haben dort eine Kombination zum Einsatz gebracht. Einerseits unsere Hochleistungspumpe in einer Eisenbahnunterführung, die praktisch wie ein Pumpensumpf funktioniert hat und die hat also dann mit voller Leistung ansaugen können. Und die Zuleitung zu diesem Pumpensumpf haben wir aus der Wohnsiedlung über einen Kanalsammler bewerkstelligen können und in der Wohnsiedlung war dann unser Hochwasseranhänger, Kombination aus Stromaggregat und mehreren Tauchpumpen. Und so hat man auf der einen Seite flexibel in die einzelnen Keller gehen können und auf der anderen Seite wirklich eine große Wassermenge weggebracht. Aus meiner Sicht eine sehr, sehr schlagkräftige Kombination, die wir gleich zu Beginn des Einsatzes zum Einsatz bringen haben können und haben dann zwischen 11.30 Uhr und 18 Uhr etwa 3 Millionen Liter Wasser schon aus diesem Bereich rausgebracht. Und jetzt hat dieser Cut-Zug natürlich noch sehr viele andere Fahrzeuge mitgehabt. Die haben wir dann in der Nachbargemeinde in Haunwaldstein in den Einsatz gebracht. Dort war die Lage für uns so, dass gar nicht mehr so viele Keller auszupumpen waren. Dort war es eher schon mehr, galt es also die Häuser auszuräumen und der Schwerpunkt lag sicher auf den Ausräumarbeiten. Was aber für unsere Mannschaft ideal gepasst hat, weil die wirklich alle motiviert waren bis in die Haarspitzen und dann wirklich jedes Fahrzeug auch seinen Auftrag bekommen hat, da helfen zu können. Dann war es so, was wir natürlich im Cut-Einsatz auch erkennen haben müssen, ist, der normale Feuerwehreinsatz läuft ja üblicherweise so ab, dass irgendwo etwas passiert und die Zentrale nimmt das auf und alarmiert dann, analysiert die Lage und alarmiert mit dem richtigen Stichwort. Was ja im Cut-Einsatz so nicht der Fall ist. Das heißt, man wird eher abkommandiert auf eine bestimmte Örtlichkeit, zu einer bestimmten Gemeinde und muss dann dort die Lage analysieren, die einzelnen Einsatzstellen sozusagen zutage fördern. Wir haben das in diesem Fall so bewerkstelligt, dass wir im Feuerwehrhaus Haunwaldstein eine kleine Einsatzleitung eingerichtet haben mit Funk und Lageführung und eine mobile Einheit hatten, mit Einsatzleiter und einem ortskundigen Feuerwehrmann, die also die Einsatzstellen gesichtet haben, dann schon über digitale Übermittlung in die Einsatzleitung im Feuerwehrhaus gebracht haben, wo die Fahrzeuge dann rasch disponiert worden sind. Und über diese Vorgehensweise haben wir eigentlich ganz flott sozusagen alle Einheiten in Dienst bringen können. Und die haben dann einmal einen guten halben Tag da wirklich versucht, der Bevölkerung unter die Arme zu greifen. Es hat sich dann für uns so dargestellt, dass wir so gegen 22 Uhr mit den größten Einsatzstellen fertig werden und haben dann über den Landesstab einen neuen Auftrag angefordert, einen neuen Einsatzbefehl. Und der lautete dann, Richtung Tullnerfeld abzurücken. Und da in den Gemeinden Moosbierbaum und Klein Schönbichel einen Pumpeinsatz zu starten. Das war für uns rein von der Anordnung der Einsatzaufgaben ja optimal, weil wir zuerst sozusagen eine Einsatzstelle hatten, wo die Kameradinnen und Kameraden irrsinnig viel Hand anlegen haben können und voll helfen haben können. Und dann ist sozusagen ein Pumpeinsatz auf uns zugekommen, wo man natürlich dann schon auch ein bisschen ressourcenschonender vorgehen kann. Das heißt, wenn die Pumpen stehen und ihre Arbeit erfüllen, dann kann man auch schauen, dass man die einzelnen Mannschaftsteile vielleicht auch zum Ausruhen bringt. Wir haben dort Gott sei Dank eine Turnhalle zur Verfügung gehabt und haben dann eben geschaut, nachdem die Pumpen gelaufen sind, dass man auch die, vor allem die Maschinisten und einzelne Kameradinnen und Kameraden auch zum Ausruhen schicken können. Es war irrsinnig interessant für uns, weil wir in Salzburg doch eher von der Topografie her immer mehr Gefälle im Gelände haben und dort im Tullnerfeld waren die Ebenen schon sehr weitläufig, mitunter sehr flach und es war dann so, dass wir in der Nähe vom Kraftwerk Dürnrohr ja, sozusagen unsere große Pumpe wieder in Stellung gebracht haben und dann in der Gemeinde Moosbierbaum versucht haben, eine größere Wasserfläche über die Bahnstrecke drüber zu pumpen, um dann erst das Kellerauspumpen zu ermöglichen. Also dort war es wirklich so, dass noch sehr viele Keller voll waren, aber auch in der Gemeinde selbst sehr viel Wasser gestanden ist und das Kellerauspumpen an sich noch gar nicht möglich war, weil eben auf der Ebene noch so viel Wasser gestanden ist. Wir haben dann auch in der Gemeinde Dürnrohr einen Damm, auf den haben wir Rücksicht nehmen müssen, dass da nichts passiert, dass also Gemeinden, die noch trocken geblieben sind, das auch weiterhin bleiben. Und haben dann dort im Endeffekt zwischen Moosbierbaum und, ja, kann man sagen, fast Richtung Donau eine Fläche vorgefunden, die etwa 7,5 Quadratkilometer gehabt hat, die unter Wasser gestanden ist. Und das war für uns schon sehr beeindruckend. Also das sind einfach Dimensionen, wo man nur den Hut ziehen kann, auch vor den niederösterreichischen Kameradinnen und Kameraden, dass die so lange da durchhalten und wirklich solche Massen also in Angriff nehmen haben können.
Was ist das Salzburger Fazit? Habt ihr eine Einsatznachbesprechung gehabt?
Wir haben gerade gestern das Feedbackgespräch mit der Mannschaft dazu gehabt, mit den einzelnen Ortsfeuerwehrkommandanten. Und die haben im Großen und Ganzen, wir haben uns noch ein paar Verbesserungsvorschläge angebracht, aber im Großen und Ganzen war die Rückmeldung schon sehr positiv und also die wären sogar noch motiviert, dass gleich wieder in den Katastropheneinsatz gehen würden.
Also man hört, Salzburg hat Motivation. Es gibt aber auch Orte in Niederösterreich, die waren nicht von diesem klassischen Hochwasser betroffen, das wir von den Bildern kennen, sondern da war in zweiter Instanz der hohe Grundwasserspiegel das große Problem. Und diese Frage geht nochmal an Ö3 und ORF-Meteorologe Sigi Fink. Sigi, welche Orte waren vom hohen Grundwasserspiegel ganz besonders massiv betroffen und wie kommt dieses Phänomen eigentlich zustande?
Naja, also vor allem das Tullnerfeld, der Großraum St. Pölten waren betroffen, dann Korneuburg, Schwechat, Himberg, also um Wien herum, dann auch Leiben und Melk oder auch Laa an der Thaya. Im Moment ist vor allem noch so der Streifen von Amstetten über St. Pölten und Tulln bis in die Umgebung von Wien vom zu hohen Grundwasserspiegel betroffen. Das Wasser geht leider in den nächsten Wochen erst langsam zurück, weil die Wetterlage, die spielt da jetzt nicht so ideal mit, weil es kommen auch in den nächsten Wochen noch Fronten und Tiefs daher, die immer wieder Regen bringen werden. Und leider spielt das nicht gerade dem Absinken des Grundwasserspiegels zu, sondern es hindert sozusagen ein schnelles Absinken. Also das dauert noch längere Zeit, bis das Wasser zurückgeht, muss man leider sagen, weil es steht ja auch noch zum Teil das Wasser auf den Wiesen und Feldern. Und ja, also die Temperaturen, die sind eher zu tief für die Jahreszeit im Moment. Und was das Nächste ist, ist eben, es bleibt nicht stabil und auch nicht sonnig für viele Tage oder Wochen. Also da ist einmal kein großer Bruch in Sicht. Eher liegen wir immer so an der Grenze zu den Tiefdruckgebieten. Also es bleibt unbeständig und dementsprechend wird der Grundwasserspiegel auch nicht allzu schnell absinken.
Und dieses Thema beschäftigt zum Beispiel das Tulner Stadtgebiet. Die Feuerwehr Tulnstadt, das ist übrigens meine Heimatfeuerwehr, ist am Hochwasserwochenende nur am Samstag und Sonntag zu 150 Einsätzen ausgerückt. Johannes Ofner ist der Feuerwehrkommandant. Johannes, was sind die Eintrittspforten hinein in die Keller? Wie kommt das Wasser da hinein?
Meistens durch Gebäudeanschlüsse, durch undichte Bodenplatten, durch undichte Mauerwerksanschlüsse und flutet langsam die Kelleranlagen mit glücklicherweise sauberem Grundwasser.
Was kann man in diesem Fall machen, wenn über den erhöhten Grundwasserspiegel Wasser in den Keller eindringt? Wie wird man das wieder los?
Eigentlich nur mit der Zeit. Der Grundwasserspiegel bei uns in Tulln, der fällt jetzt so im Zentimeterbereich pro Tag. Ja, das ist natürlich relativ unzufriedenstellend. Man soll aber nicht pumpen. Vor allem soll man das Grundwasser nicht mit starken Pumpen aus den Kellerräumen ziehen, weil dadurch immer ein bisschen die Gefahr besteht, die Fundamente oder die Kellermauern oder die Kellerfundamente selbst zu beschädigen. Ja. Es ist sauberes Wasser, natürlich stört jeden, aber in dem Fall ist es doch am besten, man wartet die Situation ein bisschen ab, bis sich der Grundwasserspiegel wieder entspannt, dann leerpumpen und entfeuchten und man kann den Keller wieder normal nutzen.
Abgesehen vom Einsatzgeschehen vor der eigenen Haustür im Feuerwehrhaus in Tulln war auch aus überregionaler Sicht einiges los. Erzähl uns da mehr.
Im Feuerwehrhaus der Feuerwehr Tullnstadt ist üblicherweise der Bezirksführungsstab situiert, im zweiten Stock, im Schulungsraum. Der hat sich ab Samstagabend beginnend mit Sonntag produktiv formiert. Die Bereichsalarmzentrale im ersten Stock war durchgehend besetzt, also war von Samstag bis, ich glaube, Donnerstag besetzt und hat im Rahmen des Einsatzleitstellenverbundes Notrufannahme und Alarmierungstätigkeiten übernommen, auch den Meldekopf für den Bezirksführungsstab. Und die Feuerwehr Tulnstadt, die ja vom Hochwasser selber verschont blieb im eigenen Einsatzgebiet, hat überregional die Feuerwehren mit Logistikaufgaben, Bergeaufgaben, Versorgungstätigkeiten, Treibstofflieferungen etc. unterstützt.
Unterstützt worden ist auch der Einsatz beim Kraftwerk Dürnrohr. Kraftwerk Dürnrohr, das ist eine Müllverbrennungsanlage. Auch der Hecklund, von dem wir gehört haben, war in Dürnrohr im Einsatz. Gerade in einer Zeit, in der besonders viel Sperrmüll anfällt, ist das natürlich alles andere als ideal. Wir sprechen dazu nochmal kurz mit Christian Burkhardt, dem Bezirksfeuerwehrkommandanten. Wie war die Lage im Kraftwerk?
Also Kraftwerk Dürnrohr und beziehungsweise Müllverbrennungsanlage war eigentlich noch nie ein Thema irgendwo bis jetzt. Dort hat es natürlich dann leider Gottes den Kraftwerksbereich überflutet, wo es halt die ganze Infrastruktur dann erwischt hat seitens der Müllverbrennungsanlage.
Und aufgrund des Hochwassers steht die Müllverbrennungsanlage in Dürnrohr jetzt eben auch still. All das Geröll und der Sperrmüll muss aber natürlich trotzdem irgendwo hin. Deshalb wurden in vielen Orten Sammelstellen eingerichtet. Eine davon in Einsiedl. Aber auch das ist zum Problem geworden.
Der weitere Hotspot war der Brand in Einsiedl. Dadurch, dass halt bei diesen Ausräumarbeiten bei den Häusern nicht wirklich auf Mülltrennung geschaut worden ist, ist halt leider Gottes da relativ viel zusammengekommen, wo wahrscheinlich dieser Brand dadurch entstanden ist.
Also wenn man hofft, das Gröbste ist vorbei, dann führt ein Problem zum anderen. Auch bei diesem Großbrand waren über 100 Feuerwehrleute im Einsatz.
Ich möchte mich bei allen Feuerwehren und deren Mitgliedern, wurst du jetzt betroffen, nicht im Bezirk Tulln, Niederösterreich und aus ganz Österreich bedanken für diese tolle Unterstützung und für diese Solidarität. Und die haben nicht nur uns aufgemuntert, sondern auch die Bevölkerung. Und dafür ein herzliches Dankeschön.
Es hat selten einen Einsatz gegeben, wo die Dankbarkeit und der Zuspruch für die Freiwillige Feuerwehr und das Ehrenamt in Summe so groß war wie bei diesem Hochwasser. Wir haben auf Social Media einen Aufruf gestartet und euch gefragt, welche Geschichten wir hier im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden erzählen sollen. Und in dieser Episode habt ihr einige davon gehört. Das war mit Sicherheit auch die aufwendigste Podcast-Episode, die wir jemals aufgenommen haben. Es ist aber so viel passiert und weil hinter jedem überfluteten Keller und hinter jedem Foto, das auf Social Media kursiert, einfach eine ganz persönliche Geschichte steckt und oft schwere Schicksalsschläge, haben wir uns entschieden, eine zweite Episode zu produzieren. Das war Teil 1 und in der nächsten Folge geht's weiter. Wir informieren euch sehr gerne, wenn der zweite Teil zu hören ist. Einfach unter www.blaulichthelden.at/newsletter. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und gut wär's.